Ernst Jünger, 1895 in Heidelberg geboren und 1998 mit 102 Jahren in Riedlingen verstorben, hochdekorierter Frontoffizier des Ersten Weltkriegs, gehörte zu den umstrittensten Schriftstellern Deutschlands. In seinem bekanntesten Werk, den von ihm immer wieder überarbeiteten Tagebuchaufzeichnungen von der Westfront, die unter dem Titel »In Stahlgewittern« veröffentlicht wurden, beschrieb er den Kampf als inneres Erlebnis. Obwohl sein Buch bereits 1920 erschien, konnte es nie die Auflagenhöhe seines großen Pendants, dem 9 Jahre später erschienenen Antikriegsroman »Im Westen nichts Neues« von Erich Maria Remarque erreichen. Aus der heutigen Sicht kann »In Stahlgewittern« jedoch als sezierend genaue Beschreibung der Grausamkeit des Krieges betrachtet werden. Jünger, der sich in den 20er Jahren als Nationalrevolutionär verstand, ging ab 1933 auf Distanz zum Nationalsozialismus. 1939 wurde Jünger, der im Ersten Weltkrieg mit dem Pour le Mérite ausgezeichnet worden war, als Hauptmann in die Wehrmacht eingezogen und Kompaniechef am Westwall. Seine Tagebuchaufzeichnungen veröffentlichte er 1942 in dem Buch »Gärten und Straßen«. Es fand später Eingang in den ersten Band der »Strahlungen«.
Bei Greffern im November 1939. In Steinbach ist eben zum Mittagessen Zeit. Dann fahre ich, um einen Abschnitt zu übernehmen, an den Westwall vor. Es dunkelt und beginnt zu regnen, ehe ich den Bunker finde, in dessen Sommerlaube mich der Hauptmann Zink empfängt. Er übereignet mir an einem Tische, auf den der Regen tropft, ein System von Bollwerken, mit dessen Feuerkraft sich eine Division im Angriff aufhalten lässt. Nach Mitternacht trifft ganz durchnässt die Truppe ein. Die Gruppen werden durch Führer zu ihren Werken gebracht. Ich ziehe mit dem Kompanietrupp in unseren Bunker, der 20 Pritschen fasst, und habe, da es nicht leicht fällt, hier einzuschlafen, Muße, mich in der neuen Umgebung umzusehen. Sie ist kälter, ungemütlicher als die entsprechenden Orte im Weltkriege. Schon deshalb, weil man damals in Holz und Erde hauste, während jetzt Beton und Eisen an ihre Stelle getreten sind. Die Architektur ist schwer und niedrig, wie für Schildkröten berechnet. Auch erwecken die schweren Stahltüren, die luftig zuschnappen, ein Gefühl, als ob man in Kassenschränke tritt. Der Stil ist finster, unterirdisch, eine Durchdringung von vulkanischem Schmiede und rohem Zyklopenelement. Gleich neben dem Eingang steht ein Topf mit einer kalkigen Flüssigkeit, wohl gegen Kampfstoffverätzungen. Die Luft ist warm, ölig, schlägt sich feucht an den Wänden nieder. Sie riecht nach Gummi, Steinkohlenfeuer und Eisenrost. Da sie sich schnell verschlechtert, muss jeder abgelöste Posten noch eine Viertelstunde an der Kurbel eines großen Entlüfters drehen, der Frischluft durch ein Filter presst. Auwaldhütte, 29. März 1940. Am Morgen dieses 45. Geburtstages schien die Sonne sehr schön im Licht in Pappelhain. Wie immer kam Rehm als erster in die Hütte, gratulierte und stellte Blumen und Orangen auf den Tisch. Dann zog ich mich an und las am offenen Fenster den 73. Psalm. Nach dem Frühstück trat ich unter die Pappeln, wo der Kompanietrupp mich in strammer Haltung erwartete, während der Hornist den Willkomm blies. Sein Führer, Unteroffizier Fassbinder, überreichte mir eine Flasche Rotwein, an deren Hals ein Veilchenstrauß geheftet war. Dann kamen Spinelli und der Hauptfeldwebel. Der eine wünschte mir Glück im Namen der Offiziere, der andere im Namen der Kompanie und überreichte mir ein Messer aus Elfenbein. Ich ging dann wie gewöhnlich die Stellung ab, um bei der Rückkehr den Oberst, die Ärzte und die Führer der Nachbarabschnitte anzutreffen, die ich mit Likören, Zigarren und Konfekt bewirtete. Auch waren Briefe und Pakete angekommen, so dass die Hütte recht festlich anzuschauen war. Am meisten erfreute mich ein in genarbtes Leder geschnürtes Tagebuch, das eine Leserin für mich gefertigt hatte und das den roten Kukuyo, eines meiner geheimen Wappentiere, als Zeichen trug. So rückte recht heiter der Mittag an. Zum Kaffee gedachte ich, in Gesellschaft von Spinelli den großen Kuchen anzuschneiden, den Oberstleutnant Vogler mir aus Baden-Baden gestiftet hatte, und stand gerade im Begriff, den Hörer vom Telefon zu nehmen, als im Auwald das Hämmern eines überschweren Maschinengewehrs erklang. Gleich darauf wurde vom Stand 47 ein Krankenträger angefordert. Ich ließ mir daher ein Fahrrad bringen, um zu sehen, was es gab. In 47 steht eine Abwehrkanone hinter einem zu leichten Panzer, der neulich schon durch eine Garbe von Treffern durchschlagen wurde, die sich dann noch im Schutzschild abdrückten. Ich traf den Führer, Unteroffizier N., mit seinen Leuten auf dem freien Platze vor dem Bunker und forderte von ihm Bericht. Die Dinge lagen so, dass kurz nach Mittag ein Wachtmeister und ein Gefreiter von der nahen Artilleriebeobachtung gekommen waren, beide Neulinge am Ort. Der Wachtmeister äußerte den Wunsch, die von Geschosseinschlägen besäte Stirnwand des Bunkers zu fotografieren, und ohne auf die Warnungen des Unteroffiziers zu hören, stieg er, gefolgt von dem Gefreiten, über den hohen Aufwurf des Werkes zum Rheinufer hinab. Im gleichen Augenblick begann von drüben, aus dem Panzerwerke Roter Rhein, in dem rabiate Burschenhausen, ein Maschinengewehr zu spielen, und die beiden Artilleristen blieben auf der grünen Böschung liegen, die weithin sichtbar ist. Der eine hatte noch gerufen, vom anderen hatte man nichts mehr gehört. Nachdem ich den Ort besichtigt hatte, beschloss ich, die beiden zu bergen, was freilich auf dem Wege, den sie genommen hatten, unmöglich war. Es musste vielmehr links von dem Bunker ein breiter Drahtverhau zur Annäherung durchschnitten werden, und zwar in der Art, dass die Gasse sich hinter einem Saum von dürrem Grase deckte, das zwischen den Uferbäumen wuchs. Inzwischen war auch Spinelli angekommen, und wir folgten den Leuten, die kriechend die Gasse schnitten, bis nach einer guten halben Stunde der Weg geöffnet war. Es hingen zwischen den Bäumen noch einige Tarnungsmatten aus gelbem Rohr, die gegen den gröbsten Einblick deckten. Dann waren bis zu den beiden liegenden Gestalten noch etwa 15 Schritt zu tun. Die Feste Roter Rhein war gegen 400 Meter weit entfernt. Ich hatte mit Spinelli, der nicht nur ein sehr gewiegter Reisender in Gewürzen, sondern zugleich ein wackerer Leutnant und meine gute Schütze ist, beschlossen, dass wir den Gang tun wollten. Ich fühlte mich dazu aufgelegt. Auch Spinelli war guter Laune und schritt eilig auf das Ende der Tarnung zu. Als ich ihm folgen wollte, erschien hinten in der Gasse der Leutnant E. von der 4. und bat mich lebhaft, sich beteiligen zu dürfen. Er hätte sowas noch nie mitgemacht. Ich fand indessen die Partie schon reichlich gut besetzt und gab ihm den Auftrag, die Bergung zu sichern, indem er die Scharte des Panzerwerkes auf dem Visiere hielt. Dann schritt ich eilig mit Spinelli auf die grüne Böschung vor. Hier sah ich den Gefreiten liegen. Ich fasste ihn an und fand ihn noch warm. Und dennoch waren die Glieder bereits ein wenig steif. Der Wachtmeister lag neben ihm. Wie er mir zurief, war er nur leicht gestreift, sonst unverletzt. Darauf befahl ich ihm, den Toten am Kopf zu fassen, während Spinelli ihn an den Beinen und ich am Koppel trug. In dieser Ordnung taten wir einige Schritte. Dann hüllte uns pfeifend und knallend die Garbe der überschweren Waffen des Panzerwerkes ein. Ihre Geschosse klatschten durch die dicken Pappeln, zerschellten am Bunker, klirrten durch die Drähte und rissen Furchen in dem grünen Boden auf. Wir warfen uns nieder. Ich fühlte die Beine des Toten neben meinem Kopfe, während ich unter dem Drahtverhau in einer flachen Mulde, so wie sie Hühnerscharren, lag. Auch spürte ich den Schlag, mit dem ein neuer Treffen ihm den rechten Arm zerbrach. So hielten sie uns unter Feuer, während die hochgestäubte Erde uns in die Haare rieselte und sich ein Dunst von funkelndem Metall erhob. Übrigens bat Spinelli mich während dieser Spanne, mein linkes Knie mehr anzuziehen, da es zu offen lag. Ich schätzte das umso höher, als er eigentlich noch ungedeckter als ich am Uferrande in Stellung gegangen war. Dann setzte Eriksson mit seiner Waffe ein und legte das Feuer durch Gegenfeuer lahm. Wir blieben noch eine ganze Weile an den Boden gepresst. Endlich krochen wir hinter den Matten durch die Gasse zurück. Ich wollte nun die Kanone fertig machen lassen, doch zeigte sich, dass ein Geschoss der Garbe, die uns gegolten hatte, durch die Scharte gedrungen war und dann die Rücklaufbremse angeschlagen hatte, sodass die Waffe beschädigt war. Wir standen hinter der Bunkermauer, während ein neuer Hagel von Geschossen die Stirnwand des Nachbarwerkes aufstäuben ließ. Ein Klümpchen geschmolzenen Bleies traf auf das Achselstück des Assistenzarztes. Es klemmte sich dort gleich dem Sterne eines Oberarztes fest und gab auf diese Weise zu einer Fülle scherzhafter Glückwünsche Veranlassung. Im Abenddämmern holten wir, gemeinsam mit seinem Batteriechef, den Toten ein. Ich war dabei, als ihn der Stabsarzt, um die Wunden zu betrachten, entkleiden ließ und sah den schweren Treffer am Arm, der schon nicht mehr geblutet hatte, und viele Verletzungen am Leib, aus deren einer eine kupferne Kugel fiel. Unmittelbar tödlich aber musste vor allem ein überschwerer Treffer am Hinterkopf gewesen sein. Er hatte die Schädeldecke durch eine lange, fast spannentiefe Furche aufgepflügt. Wiederum, wie schon so manches Mal an solchem Ort, bemerkte ich deutlich die gereizte Stimmung, die um den Hingestreckten waltete. Sie äußerte sich bei denen, die ihn entkleideten und seine Sachen verwahrten, doch auch bei denen, die ihn betrachteten. Es ist das ein tiefer Zug, in dem sich ein sehr verborgenes moralisches Verhältnis offenbart. Es war dies ein Geburtstag, der sich mir in der Erinnerung erhalten wird.
Gehen Sie nun weiter, bis Sie an das Ende des Klafterbachtals kommen und starten Sie dort das Tondokument B4.